Herr Dr. Marz, ich freue mich total, dass Sie heute Zeit gefunden haben auf ein Interview bei mir. Ich bin Manuel Schöntaler, ich bin psychologischer Berater und arbeite als freier Autor für das Presseportal Frische Sicht. Herzlich willkommen, Herr Dr. Marz.
Dankeschön, ich grüße Sie. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben.
Herr Dr. Marz, für diejenigen, die von Ihnen noch nichts gehört haben, wie würden Sie sich in vielleicht zwei, drei Sätzen den Menschen da draußen vorstellen? Wer sind Sie und was machen Sie?
Ich bin Psychiater, Psychotherapeut und Psychoanalytiker. Ich habe 28 Jahre eine Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik im Evangelischen Diakoniewerk in Halle geleitet. Ich stamme ja also praktisch aus dem Osten. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Diese Klinik wurde 80 eröffnet und so habe ich also noch 10 Jahre DDR-Psychotherapie machen können und dann eben mit der Vereinigung im Gesamtdeutschland. Ich muss sagen, inhaltlich hat sich bei mir diese Arbeit nicht viel verändert, nur die äußeren Anlässe, weshalb Menschen krank geworden sind und die Bürokratie hat sich im Westen wesentlich verändert. Ich konnte in der DDR eigentlich freier arbeiten. Ich musste nicht ständig mit den Kassen kämpfen, wie das dann später war, dass man immer der Kasse nachweisen muss, dass noch Behandlung notwendig ist und so weiter. Also ich bin mit den Verhältnissen aus Ost- und West, Deutschland bestens vertraut.
Danke für Ihre Vorstellung, Herr Dr. Manz. Das freut mich. Ich bin sehr gespannt auf unsere Gesprächsinhalte heute. Und ich möchte als erstes das Buch aufgreifen, das ich gerade in unserem Vorgespräch schon erwähnt hatte, denn das ist mir letztes Jahr in die Hände gefallen, als ich selbst im Rahmen einer psychotherapeutischen Weiterbildung mich mit dem Thema Narzissmus beschäftigt habe. Und dann war auch gerade ging der Corona-Lockdown los. Da kamen bei mir dann so ein paar Sachen in den Kopf, wie Lebruns Theorie zur Massenhysterie. Und dann hat mich das Buch Die narzisstische Gesellschaft von Ihnen gefunden und doch sehr bewegt. Um was geht es denn in diesem Buch und was war der Anlass, das Buch zu schreiben?
Also in meinen Büchern, gerade in den letzten, Narzisstische Gesellschaft oder Das falsche Leben, Das gespaltene Land, gehe ich ja immer davon aus, dass das Verhalten des Erwachsenen wesentlich durch die Bedingungen der frühen Kindheit beeinflusst oder geprägt wird. Wir wissen heute, dass die Frühbetreuung eben möglichst keine Erziehung sein sollte, sondern als Beziehung verstanden werden soll. Also Erziehung ist ja immer jemand, die Eltern, Lehrer oder so, die sich als Subjekte verstehen, die die Kinder zu Objekten machen. Und eine Beziehungsstruktur oder Kultur bedeutet ja, dass das Verhältnis der Kommunikation von beiden Seiten beeinflusst wird. Sicher nicht immer auf Augenhöhe. Ja, man kann nicht davon ausgehen, dass Kinder von Anfang an auf Augenhöhe sein können. Da haben die Erwachsenen natürlich eine viel größere Verantwortung, auch im Umgang, in der Qualität ihrer Beziehungsangebote. Und die Tatsache, dass die frühen Beziehungsqualitäten, die von Eltern im Wesentlichen ausgehen oder eben den Betreuern in Krippen, wie die Persönlichkeit prägen und dass das ein Massenphänomen werden kann. Also Sie haben Lebrun schon erwähnt, ja genau, es gibt eben Tendenzen in der Erziehung oder schlechter Beziehung, die Menschen in bestimmter Weise beeinflussen und prägen. Und wenn sehr viele Menschen in ähnlicher Weise geprägt werden, weil das die Gesellschaft den Eltern abverlangt oder die Arbeitsverhältnisse das erzwingen, die gesellschaftlichen Werte bis hin zu den Ideologien Eltern entsprechend beeinflussen, dann haben wir im Erwachsenenleben letztlich mit den Menschen, die eine Gesellschaft bilden, eben immer eine Gefahr, dass sich so etwas wie eine Normopathie herausbildet. Dieses Wort finde ich hervorragend, weil etwas Gestörtes, eine gestörte Entwicklung für normal gehalten wird, nur deshalb, weil eben eine Mehrheit der Bevölkerung in gleicher Weise denkt und handelt. Und so sagt jeder, naja, das machen doch alle so, dann kann das ja nicht falsch sein. Und wie eine Gesellschaft falsch gehen können, haben wir ja in Deutschland schon wiederholt erlebt, und zwar in höchst pathologischer, destruktiver Form, wenn man nur an Nationalsozialismus oder DDR-Sozialismus denkt. Und eben heute bin ich überzeugt, dass wir wieder in einer neuen Gesellschaftspathologie uns befinden, einer Normopathie aus narzisstischen Gründen. Und die narzisstische Störung, das muss man auch so verstehen, natürlich gibt es schwere narzisstische Persönlichkeitserkrankungen, die wirklich krankheitswertig sind und wenn notwendig auch behandelt werden müssen. Aber ich meine, die durchschnittliche narzisstische Problematik, die die meisten Menschen haben, nämlich in der Frage, wie bin ich als Mensch identisch mit dem, was ich wirklich sein kann? Wie bin ich, wie fühle ich mich bestätigt? Wie fühle ich mich verstanden? Wie gut bin ich? Und das ist bei sehr vielen Menschen gestört, eingeschränkt, sodass die meisten eben eine Selbstunsicherheit entwickelt haben, mit sich nicht wirklich zufrieden sind, gar nicht mal so richtig sagen können, wer sie sind, was sie wollen oder nicht wollen. Und diese Selbstwertproblematik als narzisstische Problematik, weit verbreitet in einer Gesellschaft, führt eben dann auch zu einer narzisstischen Gesellschaft, narzisstisch-normopathischen Gesellschaft, die eben die wesentlichen Kriterien des Narzissmus beinhaltet. Immer, es muss immer mehr, besser, das größte Selbst ist ja ein wesentliches Merkmal des Narzissmus, dass man eine süchtige Tendenz entwickelt, zu beweisen, dass man doch gut ist, dass man liebenswert ist. Und so entsteht dann eben auch eine solche materielle Wachstumsgesellschaft, die immer mehr, immer höher, immer konkurrierender werden will, um das seelische Defizit irgendwie zu beruhigen oder geheilen zu wollen, was natürlich niemals geht. Und diese Verbindung, wie Kinder schlecht beziehungsmäßig behandelt werden, im Sinne von, sie werden nicht wirklich angenommen, verstanden, geliebt, wie das die Persönlichkeit prägt mit narzisstischen Störungsanteilen. Und wenn das eine Mehrheit einer Bevölkerung betrifft, dann entsteht eben auch eine gesellschaftliche Fehlentwicklung, die ich als narzisstisch Normopathie in der heutigen Zeit definiere.
Wenn wir jetzt mal schauen, dass ja dann diese Mechanismen hauptsächlich im Unbewussten wirken, das heißt, den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie aus so einem Defizit heraus handeln, wie würden Sie das dann erklären, dass das genau dazu führen kann, zu so einer Situation, wie wir sie heute erleben?
Also bei der narzisstischen Problematik muss man beide Seiten sehen. Das ist meiner Kenntnis nach nicht so bekannt, dass es zwei Formen von narzisstischer Störung gibt. Nämlich die eine, die meistens gemeint wird, das Größen selbst. Also die Menschen, die sich immer für größer halten, die sich immer durchsetzen müssen, sich behaupten müssen, die wenig Mitgefühl für andere haben, die andere Menschen nur insoweit benutzen und akzeptieren, wie sie ihnen selbst für ihr Fortkommen, für ihr Ansehen dienen können. Also das ist die klassische Form des größeren Selbstnarzissmus. Und dann gibt es aber eben auch eine Form der narzisstischen Problematik oder Störung, die ich das größeren Klein nenne. Das sind die Menschen dann, die auch eine narzisstische Problematik haben, die sie aber nicht dadurch versuchen zu bewältigen, dass sie immer mehr, größer, besser sein wollen, sondern dass sie sich betont klein machen. Wer sich betont klein macht, so im Sinne von, ich weiß nicht, ich kann das nicht, ich bin da vorsichtig, der löst ja fast unweigerlich im Gegenüber Helferimpulse aus. Also, dass man sich um diesen Menschen kümmert. Also auch so kann man die narzisstische Problematik überhöhen oder eben besonders in der Kleinheit betonen, um andere dann nahezu zu verführen, bis zu zwingen, dass man sich um einen kümmert. Dann wird also die nicht bekommene Liebe auf der einen Seite durch Leistung versucht zu kompensieren und auf der anderen Seite durch versorgt werden. Das Interessante, ich bin auch auf diesen Zusammenhang insofern gestoßen, weil die deutsche Teilung, also die unterschiedlichen Sozialisationsbedingungen im Westen und im Osten Deutschlands, genau diese Spaltung des Narzissmus auch nochmal als Massenphänomen deutlich gemacht hat. Also im Westen ist man sehr viel mehr ins Größen selbst gefordert worden, also immer toll drauf sein, immer jugendlich und frisch und stark und konkurrenzfähig und immer besser werden. Also unter dem Bild immer, die Menschen sind zu mehr Schein verführt worden, als dass sie wirklich sind. Und im Osten war es anders. Da war man klug beraten, wenn man sich abgeduckt hat, vorsichtig war, also sich klein gehalten hat, nicht so groß das Maul aufgemacht hat, sich untergeordnet hat, eingeordnet hat ins Kollektiv. Also da ist im Grunde genommen die Tendenz zum Größenklein unterstützt worden. Und wenn man so will, ist im deutschen Vereinigungsprozess, sind die beiden massenweise vorhandenen Sozialisationen narzisstischer Art, das Größen-Selbst, West, mit dem Größen-Klein-Ost zusammengeführt worden und haben eine Kollusion gebildet. Also wir wissen, Kollusion ist wie Topf und Deckel, die zusammenpassen. Ja? Schloss und Schüssel. Und das ist einer der Grundfehler oder Schwächen der deutschen Vereinigung, dass diese unterschiedlichen Sozialisationsstörungen nicht als solche erkannt wurden und daraus eben eine neue, reifere Lebensform gewachsen wäre, sondern man war der Meinung, die westliche ist eindeutig besser und die östliche ist durchweg schlechter, sodass man sich nur der westlichen narzisstischen Form anzupassen habe und dann wird alles gut. Und wir sehen, dass das nicht so erfolgreich war. Jedenfalls im Osten hat es dann sehr bald Enttäuschung, Ernüchterung gegeben und bis heute eher eine Besinnung auch auf die Qualitäten der östlichen Sozialisation, also der Anpassungsfähigkeit, der Fähigkeit, sich unterzuordnen, aber eben doch auch den Widerstand, den Protest dabei zu entwickeln, mehr oder weniger offen oder heimlich. Also diesen Zusammenhang zwischen der Massenprägung in der frühen Kindheit und dann den gesellschaftlichen Werten, den sozialen Bedingungen, wie Menschen leben sollen und sich verhalten müssen, die stellt dieses problematische Gesellschaftsentwicklung her, die wir im Grunde genommen im Moment erleben oder erleiden. Meiner Meinung nach ist die Möglichkeit der narzisstischen Normopathie sind an ihre reale Grenze gekommen. Also das ständige materielle Wachstum führt eben zu sehr vielen destruktiven Folgen, Umwelt, Klima, Migration, Finanzwelt und so weiter. Und das ist eine kritische Grenze. Das geht so nicht weiter. Und ich glaube, der Kampf, der jetzt tobt, ist der, ob es eine Zuspitzung dieser narzisstischen Normopathie gibt, in dem Sinne, dass es doch autoritäre Verhältnisse mit einer immer kleiner werdenden Machtelite gibt, oder aber ob es eine Chance gibt, wirklich eine menschlichere, eine sozialere, eine beziehungskulturellere Gesellschaft zu entwickeln.
Aus meinem Verständnis, mir ist gerade der Gedanke aufgekommen, als Sie das erwähnt hatten, eben mit dem Westen und Osten und die einen mehr im Größen selbst, die anderen mehr im Klein selbst. Müsste das dann eigentlich nicht zu einem Konflikt führen bei den Menschen, die jetzt bisher eher in dem Größen selbst unterwegs waren und auf einmal jetzt in das Größenklein gedrängt werden, weil letztlich ist das ja die Psychodynamik, die stattfindet. Auf einmal müssen sich alle anpassen. Also es gibt ja auch Menschen, die jetzt nicht in der Position sind, die auf einmal jetzt dann zu denen gehören, die mehr Macht haben und damit ihr Größen selbst mehr bedienen können, sondern auch welche, die auf einmal jetzt davon etwas abgeben müssen. Also da würde meiner Logik nach das doch dazu führen, dass es jetzt auch mehr Menschen gibt, denen klar werden muss, Moment mal, ich werde gerade in eine Position gedrängt, die gefällt mir eigentlich nicht, weil eigentlich war ich doch woanders.
Ja, das würde man sich wünschen, aber das funktioniert eben leider so leicht nicht. Also wenn man davon ausgeht, dass das narzisstische Größenwachstum nicht mehr so funktioniert, dass im Grunde genommen diese süchtige gesellschaftliche Entwicklung eine kritische Grenze erreicht hat, dann bedeutet das ja im Grunde genommen für jedes Mitglied dieser Gesellschaft, dass die eigene Einordnung, Unterordnung, Anpassung an diese Gesellschaftspathologie müsste ja reflektiert werden. Und für viele war das eben Jahre, Jahrzehnte lang erfolgreich. Man konnte durch narzisstische Anpassung erfolgreich werden, reich werden, bekannt werden, Macht ergreifen. Und wenn das jetzt in Frage gerät, müsste ja jeder Einzelne erkennen, dass er sein falsches Leben kultiviert hat und dass diese Gesellschaft, die Form, die daraus entstanden ist, eben so nicht weiter funktioniert. Und statt der bitteren Erkenntnis vom eigenen falschen Leben, von der Selbstentfremdung, von der Fehlentwicklung des Einzelnen, der praktisch sein Leben unter falschen Werten gelebt hat, also die Werte der Stärke, der Konkurrenz, des materiellen Wachstums und dabei Beziehungsreife, Beziehungswachstum vernachlässigt hat, das müsste der Einzelne erkennen. Und das wissen wir auch in Therapien. Wenn jemand krank wird und Beschwerden entwickelt, dann ist der meistens auf der besseren Seite, hat bessere Chancen, weil er dann bereit sein könnte, seine eigene Fehlentwicklung langsam zu verstehen und zu verändern. Aber die meisten tun das nicht. Sie gehen ja nicht in Therapie, auch wenn sie sich schlecht fühlen und depressiv und Ängste haben und so weiter. Und versuchen jetzt sozusagen diese Fehlentwicklung irgendwie auszugleichen, zu kompensieren. Und da kommt das Virus, die Pandemie entgegen, dass man jetzt sagen kann, aha, ich bin ja gar nicht schuld an dieser ganzen Fehlentwicklung. Ich habe das mein Bestes getan. Und man verweigert im Grunde genommen die bittere, die schmerzliche Selbsterkenntnis des eigenen falschen Lebens und erst recht das der Gesellschaft und sagt, naja, also haben wir Pech gehabt, jetzt kommt das Virus und jetzt müssen wir uns der Macht des Virus fügen und praktisch alles tun, damit wir überleben und die Gesundheit retten und so weiter. Und auf diese Weise wird im Grunde im Moment alles, was bisher unsere Grundrechte sind, was die Kultur ausmacht, was das Beziehungsverhalten ausmacht, wird aufgegeben. Das ist ja der Wahnsinn, den man kaum begreifen kann, wieso Menschen bereit sind, sich so absolut letztlich stören, zerstören, nahezu beziehungsmäßig vernichten zu lassen. Und ich kann mir das nur so erklären, und das, in meiner Arbeit wird das auch immer wieder mal erkennbar, dass das dazu dienen soll, um die Tatsache, die Erkenntnis der eigenen Fehlentwicklung, das, was bisher unbewusst war und eben in die gesellschaftliche Fehlverhalten agierend verändert wurde oder eingesetzt wurde, dass diese Erkenntnis eben so bitter ist. Und deshalb feiert man im Grunde genommen das Virus. Man feiert die Pandemie. Ja, ich denke, dass sehr viele Menschen wirklich jetzt eine illusionäre Einschätzung haben. Einmal, dass das Virus an allem schuld sei und dass es eine Rettung gäbe, zum Beispiel durch Impfen. Ja? Also wie eine Bevölkerung so in die Dummheit, in die Illusion fallen kann, das ist schon, sagen wir, selbst für einen Psychiater eine ganz erstaunliche Erfahrung. Aber ich erkläre mir es wirklich so, dass es darum geht, das falsche Leben, das individuell wie gesellschaftliche falsche Leben zu leugnen, abzuwehren, das aus dem Unbewussten nicht bewusst werden zu lassen und dafür jetzt im Grunde genommen ein Virus zu feiern, dem man alle Schuld am Ende geben kann.
Das heißt, im Endeffekt ist das Virus im Prinzip ein Objekt, auf das letztlich dieser eigene innere Schmerz, den man jetzt in dem Zusammenhang spüren müsste, wird darauf projiziert und damit letztlich verhindert, dass diese Bewusstwerdung stattfinden kann. Was könnte denn jetzt, von, was könnten denn jetzt Wege sein? Also wir tragen ja jetzt mit Sicherheit durch unser Gespräch auch dazu bei, dass jetzt hier ein Teil mehr Bewusstwerdung stattfindet. Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich auch beide, dass gerade die narzisstische Problematik ja eine der Problematiken ist, die am schwersten aufgrund dieser Selbstwertstörung zu erkennen ist, weil es ja eben, also für den Betroffenen, weil es ja eben darum geht, auf sich selbst zu schauen, die eigenen Konflikte zu betrachten, damit auch den Schmerz zu spüren und den zu bearbeiten. Das heißt, da müsste ja jetzt wirklich jeder an sich selbst arbeiten. Jetzt haben wir ja ein Massenphänomen. Das heißt, es betrifft ja die ganze Bevölkerung und nicht nur Deutschland, sondern ja weltweit. Das ist ja auch nochmal eine spannende Perspektive. Was könnte denn da jetzt aus Ihrer Sicht, was könnten da Tipps sein, was könnten da Wege sein, um diese Bewusstwerdung zu fördern?
Also am wichtigsten ist erstmal nicht zu glauben, dass es hier nur um ein Virus geht, sondern dass eine Virusgefahr und eine Virusangst politisch und wirtschaftlich missbraucht wird. Dazu braucht es eine breite Information. Wer sich nur öffentlich-rechtlich und an den großen Printmedien irritiert, wird systematisch in die Irre geführt. Dem ist nicht zu helfen. Also der will es dann nicht anders, als im Grunde genommen diesen Lügen und Betrügereien auch Glauben zu schenken. Also Information, Aufklärung ist wichtig. Und der Austausch, also das, was ja im Moment verhindert wird, dass Menschen in Kontakt kommen, dass sie ihr Gesicht verhüllen sollen, dass sie Abstand halten sollen, dient ja im Grunde genommen der Tatsache, dass Menschen sich eben nicht mehr, was notwendig wäre, sozial begegnen, nahe kommen, sich austauschen, Meinungen austauschen und in einen Meinungsstreit kommen, aber im besten Sinne. Im Moment herrscht vor allen Dingen Angst. Also, was ich vorhin schon angedeutet habe, es geht eigentlich um die Angst des falschen Lebens, aber sie wird im Wesentlichen projiziert auf eine Infektionsgefahr. Und wenn man mal diesen Angstkomplex sieht, das halte ich nun aus meiner Perspektive als Psychotherapeut für die wichtigste Aufgabe, Menschen zu helfen, diesen Angstkomplex zu differenzieren und damit auch zu entschärfen. Also es gibt eine Realangst durch die Infektionsgefahr mit dem Virus. Mittlerweile seit über einem Jahr kennen wir die genauen Zahlen und wissen, diese Gefahr ist nicht so groß. Sie ist gegeben, man kann erkranken, man kann daran sterben und wer älter ist, noch eher als die Jüngeren. Das weiß man, aber die Gefahr ist bei weitem nicht so groß, wie sie uns weisgemacht wird. Tagtäglich wird im Grunde genommen Angst geschürt. Und das ist jetzt der zweite Anteil dieses Angstkomplexes. Es wird also bewusst politisch, medial Angst geschürt, übertrieben. Wir wissen, das ist ja schon belegt, dass es tatsächlich solche Tendenzen und Anweisungen aus dem Innenministerium gab, den Menschen Angst zu machen, damit sie jetzt so parieren und sich unterordnen. Dieses Verhältnis von Realangst und geschürter Angst löst natürlich in jedem Menschen die Ängste aus, die unterdrückt waren, bis unbewusst waren oder die gut kompensiert waren. In der Gesellschaft, in der wir vorher lebten, auch wenn die natürlich auch eine Normopathie war, hatte aber jeder irgendwie sein Auskommen und war reguliert und kompensiert und so weiter. Und das geht ja alles verloren im Moment für viele noch mehr als für andere. Und das heißt, dass jetzt auch alle unbewältigten, unerledigten inneren, innerseelischen Ängste, also meines Lebens, wie lebe ich, wie werde ich weiterleben, lebe ich richtig, bin ich gut genug, schaffe ich das, habe ich was vergessen oder habe ich mich schuldig gemacht. Das sind ja alles Themen, die jeden Menschen ständig im Grunde genommen bewegen, aber eben oft unterdrückt, wenn das äußere Leben im Moment oder scheinbar erstmal ganz gut läuft. Und diese Scheinbarkeit ist beendet. Und deshalb sind sehr viele Menschen jetzt irritiert, verunsichert, geängstigt, Und zwar real, weniger real wegen des Virus, sondern real wegen ihres falschen Lebens, real wegen der Gesellschaftsfehlentwicklung und real wegen der unbestimmten Zukunft. Was kommt denn auf uns zu? Eine größere autoritär, totalitäre Herrschaft, eine größere Macht durch globale Wirtschaft, durch Digitalisierung, durch Kontrolle. Es gibt wirklich real große Ängste. Und das wissen wir, das macht Menschen krank. Dann sage ich manchmal, Gott sei Dank können Menschen krank werden, weil sie dann eine Chance haben, in einer Therapie das zu reflektieren und zu verstehen. Oder aber sie machen zu, wollen sich nicht mehr informieren, sind angstgeleitet und projizieren jetzt. Auf der einen Seite, wir projizieren das Unglück auf das Virus oder wir projizieren die Erlösung auf die Impfung oder gar auf Politiker, die uns jetzt solchen Wahnsinn, solchen Unsinn erklären und anbieten wollen. Oder, und das ist für mich die bitterste Seite, man projiziert auf Feindbilder. Also das, was im Moment in der Gesellschaft geschieht, die Spaltung in zunehmende Feindseligkeiten, vor allen Dingen in die Anti-Corona-Maßnahmen gutheißen und feiern und die dagegen sind, die Sorge haben, was aus dieser Gesellschaft wird oder Begeisterung und Rettungshoffnung und Impfgegner, die auf die Gefahren hinweisen. Und das nimmt eine Feindseligkeit an mit einer erheblichen Denunziation. Also ich will mal so sagen, ich komme aus der DDR, ich weiß, was Denunziation bedeutet hat. Aber dass im Westen jetzt so praktisch die Denunziation zur Grundlage vieler Menschen ihres Beziehungsverhaltens wird, da greift man sich an den Kopf. Was ist mit diesen Menschen passiert? Was haben die 60, 70 Jahre für ein Leben geführt? Praktisch ein entfremdetes Leben, das sie jetzt in der Krise zur Denunziation greifen und andere beschimpfen, diffamieren und so weiter. Also da wird im Grunde genommen die hohe Pathologie sehr vieler Menschen erkennbar. Und das ist, halte ich im Moment für die wichtigste Aufgabe, durch Information, durch Aufklärung, durch Beratung, durch Therapie, auch nur durch ganz normale Gespräche, Beziehungskontakt zu anderen Menschen, das zu differenzieren. Welche Angst ist real? Was ist übertrieben politisch medial und warum eigentlich? Warum haben die großen Medien und die Politik so ein Interesse, uns so einzuschüchtern, also das Gegenteil zu machen, was Politik machen müsste, Hoffnung geben und was Medien machen müssten, kritische Analysen anzustellen und nicht nur sozusagen Propaganda zu betreiben und dann natürlich darüber zu sprechen, wie wird es weitergehen, wie werde ich weiterleben können, was steht mir bevor, welche Veränderungen. Man braucht Freunde, man braucht Gesprächspartner, die einem helfen können, da ja auch schmerzliche, bittere Wahrheiten auszusprechen oder zuzulassen und sich dann auch untereinander sozial zu unterstützen. Ich glaube, das ist im Moment die wichtigste Aufgabe, die wir haben. Bekämpfung, Regulierung und Klärung dieser Differenzierung, dieser Angstanteile in einem wirklich umfassenden Angstkomplex in dieser Gesellschaft.
Das ist ja so, dass ja im Vergleich zur Individualpsychologie wir ja jetzt mit einer Masse an Menschen zu tun haben, die in solchen Angstphänomenen stecken, unbewusst. Und durch diese Spaltung ja sich eben die Lager gebildet haben mit Corona-Befürwortern und Gegnern, wo sich dann diverse Begriffe auch daraus geprägt haben, die ja auch in Richtung ja Diffamierung und bewusster Spaltung auch weiterhin gehen. Man hat da auch eben dieses Feindbild, was Sie gerade beschrieben haben, was ja auch Ihr Kollege Zücholl aus kommunikationspsychologischer Sicht in dem Buch Corona-Angst auch sehr schön beschrieben hat. Jetzt stelle ich mir die Frage auch aus eigener Erfahrung, wie kann ich denn als Einzelner auch mit Menschen umgehen, wenn ich jetzt selbst eine aufgeklärte Sicht habe auf die Dinge, also verschiedene Quellen betrachte, mir erlaube auch eine Sichtweise einzunehmen, wie wir sie gerade schildern, sprich die Ängste zu erkennen, die da drunter liegen. Und ich habe es jetzt halt mit Menschen zu tun, die stark in der Angst sind, die in der Projektion sind. Also man kann das ja schon erkennen. Ich hatte gestern im Flieger so eine Situation, wo ich dann zeitweise meine Maske unten hatte und dann bekommt man dann schon böse Blicke. Wie kann man jetzt nur die Maske unten haben? Also es entstehen ja auch Situationen, in denen ein Unwohlsein entsteht für beide Seiten. Für denjenigen, der das Empfinden hat, der Maskenträger ist jetzt potenziell jemand, der gefährlich ist, und umgekehrt für denjenigen, der seine Maske aus welchen Gründen auch immer gerade nicht trägt, muss jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil er die Maske unten hat. Das heißt, wie können die beiden wieder in Kontakt treten?
Ja, schwierig, schwierig. Also im konkreten Fall mache ich das mit Kollegen und mit Klienten, Patienten. Wir machen Zwiegespräche darüber, Befürworter und Gegner von Maßnahmen oder von Impfen oder von Maske. Und dabei wird erkennbar, dass jedes Motiv, also jemand, der sagt, ich trage die Gesichtsmaske selbstverständlich, das muss sein, sehr persönliche Motive dafür hat. Zum Beispiel, ich muss dem Leben immer gehorchen, ich habe solche Angst und die will ich nicht wahrnehmen, die symbolisiere ich im Grunde genommen mit der Maske, indem ich felsenfest überzeugt bin, dass ich mich damit schütze oder andere schütze. Da werden also die kritischen Stimmen, die längst belegen können, wie unsinnig auch Masken sein können, nicht nur, aber eben im großen Stil. Und diejenigen, die jetzt dagegen sind, die können dann in solchen Zwiegesprächen auch erkennen, dass sie immer unterdrückt waren, dass sie immer gehorchen mussten, dass sie keinen freien Willen haben durften, die jetzt anhand dieser Forderung jetzt unbedingt, also Maskenzwang, erinnert sind an ihre eigene Lebensgeschichte. Auf diese Weise lässt sich die Thematik auf der Symptomebene, also Pro- und Contra-Maßnahmen, da weiß man ja, wenn man bei Pro und Contra ist, haben beide Seiten immer Recht und Unrecht, beide Seiten. Es ist unmöglich, eine objektive Wahrheit in sozialen und Beziehungsdingen herzustellen. Das ist alles subjektiv. Und wer sich auf eine Seite schlägt, ist immer falsch, ist immer praktisch in der Störung. Der Wert liegt darin, beide Seiten für sich zu prüfen, was daran passt zu meinem Leben, was brauche ich und was passt nicht. Das kann ich machen mit ein paar Dutzend Menschen, aber das ist, löst natürlich nicht das Problem, aber als ein Hinweis, wie man damit umgehen könnte. Das ist ja dann schon eine gezieltere Form mit dem Entweder-Oder, gut oder schlecht oder falsch oder richtig, umzugehen. Es gibt nicht falsch und richtig, es gibt immer nur etwas Falsches, etwas Richtiges und jeder muss das Seinige finden. Und das ist im Grunde genommen, glaube ich, das, was man für alle sagen kann, auch dort, wo keine therapeutische Unterstützung möglich ist. Leute, trefft euch, sprecht miteinander, lasst euch nicht so auseinandertreiben. Sozialer Abstand ist absolut gefährlich, ist letztlich tödlich. Wir Menschen brauchen soziale Kontakte. Und wer im Grunde genommen sich dabei auch noch absichern muss, kann Abstand halten, kann aber auch prüfen, ob das notwendig ist, wenn man zum Beispiel einen Schnelltest machen kann oder sowas. Also es gibt viele Möglichkeiten, das Gebot, sozialen Abstand zu halten, nicht mehr einzuhalten. Auch mit allen vernünftigen Schutzgründen, aber wir brauchen Kontakt. Wir müssen sozial zusammenkommen, wir müssen uns austauschen, wir müssen uns untereinander bereichern mit Erkenntnissen, mit Erfahrungen. Wir müssen auch im besten Sinne streiten. Wir müssen das Gefühl haben, gehört zu werden, verstanden zu werden. Wir brauchen die Meinung anderer. Das ist so existenziell für menschliches Leben. Also kann ich nur sagen, wer das jetzt verhindert, weil eine Verordnung das beschreibt oder sogar sich so einschüchtern lässt, dass der andere nur noch ein Gefährder, ein Bedroher sein kann und nicht der Mitmensch, den wir zum Leben brauchen. Also der ist sicher schlimm dran, dem ist schwer zu helfen. Dem kann ich nur raten, in sich zu gehen und sich mal genauer zu erforschen, wie das eigene Leben denn bisher gelaufen ist und wie es weiterlaufen kann. Ich gebe zu, ich habe das in dem Zusammenhang auch erfahren müssen, dass es Menschen gibt, die froh sind, sich hinter einer Gesichtsmaske verstecken zu können. Denen geht es gar nicht mehr um das Virus, sondern sie können endlich soziale Distanz halten, weil sie in einer tragischen Weise in Sozialkontakt immer Ängste hatten, immer unsicher waren, dass sie irgendwas falsch machen könnten. Denen hilft im Grunde genommen die Pathologie des Abstands und der Gesichtsmaskierung, ihre Störung zu chronifizieren. Also wer sich darin wohlfühlt, so leben zu sollen, der dürfte, dem sei gesagt, dass das nicht in Ordnung ist, dass er doch eine schwere Problematik hat, die er im Grunde genommen sich genauer anschauen sollte. Denn wer den sozialen Kontakt aufgibt, hat keine guten Chancen fürs Leben oder für ein gutes Weiterleben. Das gehört einfach zu unserem Menschsein dazu, dass wir uns nahe kommen und verstehen und austauschen.
Ja, da gebe ich Ihnen absolut recht. Da erinnere ich mich auch an das Gespräch mit dem Dr. Hüther zu dem Thema. Da sind wir ja auch ausführlich darauf eingegangen, auch wie sehr das für das Menschsein wichtig ist und was das auch neurobiologisch mit unserer Gehirnentwicklung und damit der Fähigkeit, die wir als Menschen besitzen, ja auch auf sich hat.
Bis hin zum Immunsystem. Ich muss mich mit anderen Menschen, auch mit deren Keimen auseinandersetzen. Das braucht ein Immunsystem. Ja, das ist so, wenn ich ein paar Wochen im Bett liegen bleibe, schwinden die Muskeln und werden ganz schlaff und ich kann kaum noch kräftig aufstehen und laufen. Das Immunsystem ist dasselbe. Wenn ich ständig Abstand halte und mich nicht mehr mit Keimen irgendwelcher Art auseinandersetzen kann, schwächelt das Immunsystem. Es wird genauso schwach wie der Muskelschwund sozusagen. Also da liegt so viel Unsinn drin, so viel wissenschaftliche Falschheit, die uns verkauft wird. Also das ist schon schwer auszuhalten.
Ja, es erinnert ja auch fast schon ein bisschen so an eine Zwangsstörung, wo es dann im Prinzip darum geht, dass man nur über das ständige Händewaschen irgendwie eine Pseudosicherheit bekommt. Ich meine, das sind auch Fälle, die dann bei Menschen wie Ihnen landen und daran an den Themen dann arbeiten, weil sie ja dann an anderen Dingen leiden, nämlich dass die Hände wund werden und so weiter. Dieser Effekt kann ja hier genauso eintreten, dass dann das Immunsystem letztlich dann seine Fähigkeit abbaut, sich natürlich vor fremden Keimen zu schützen, die sich ja einfach auch permanent verändern. Also ja, Gerade das, was ja auch hier passiert, dass man ja hier in dem Land, wo ich gerade bin, gibt es auch Ausgangssperren abends, obwohl man in der wunderbaren Natur ist, wo man so schön sein Immunsystem ja pflegen kann, darf man dann zu Hause sitzen und hat natürlich vielfältige Effekte, nicht nur positiver Art.
Die Welt ist verrückt geworden, würde ich mal so sagen. Es ist schwer auszuhalten, ne? Auch das Argument, Pandemien, es ist ja überall laufen sie jetzt mit Gesichtsmaske rum und gibt solche ja, eigentlich unverständlichen, unvernünftigen, irrationalen Anordnungen. Die Welt ist verrückt geworden. Und wenn man das aus dem Wort eines Psychiaters, ich bin immer sehr vorsichtig mit Diagnosen, aber hier fällt es mir überhaupt nicht mehr schwer. Was ist denn verrückt geworden? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir weltweit falsch gelebt haben, also materialisiert gelebt haben, immer nur Konkurrenz und materiellen Wachstum, ja, und diese Entwicklung, nennen wir sie mal eine finanzkapitalistische Entwicklung, die hat eine kritische Grenze erreicht. Und es geht so nicht weiter. Und das wissen manche, die meisten ahnen es und wollen es nicht wissen und sind deshalb bereit, so einen Pandemiewahn zu akzeptieren und sich danach zu halten in der Illusion, ach, wird schon irgendwie zu überstehen sein und dann geht es wieder weiter wie bisher. Es wird nie mehr so werden, wie es mal war. Da kann man sagen, vielleicht auch Gott sei Dank, es war eben auch falsches Leben. Ja. Aber wie es weitergehen kann, das ist im Grunde genommen die Aufgabe, vor denen wir stehen und die wir eben nicht nur den führenden Eliten überlassen dürfen, denn die können nicht einfach eindenken, die können nicht sagen, tut uns leid, das war übertrieben oder das war zu viel oder das haben wir fehl eingeschätzt. Das würde ja im Grunde genommen Rücktritt bedeuten. Und welcher Mensch an der Macht ist denn bereit, Entschuldigung, seine Macht aufzugeben? Ich muss mal was trinken.
Lässt sich daraus auch ableiten, warum, wenn man jetzt mal so den Blick noch ein bisschen globaler richtet, wir hatten jetzt hauptsächlich auf Deutschland und die innerdeutsche Geschichte geblickt, lässt sich daraus auch ableiten, warum auf der ganzen Welt, auch gerade in Ländern, wo der Kapitalismus eine größere Rolle spielt, also sprich reichere Länder, warum das Thema da heißer gekocht wird als in Ländern, die ohnehin arm sind?
Das sehe ich so, ja. Also man könnte sagen, wir haben nicht einen Bruch oder eine Krise durch eine Pandemie, sondern wir haben schon längst eine wirtschaftliche, eine Finanzkrise in dieser westlichen kapitalistischen Form. Und um diese Krise irgendwie zu bemänteln, ist im Grunde genommen das Virus eine willkommene Gelegenheit, alle Probleme jetzt darauf zu projizieren. Und wenn man bedenkt, dass die Gefahr groß ist, dass im Moment noch mehr globalisiert wird, noch mehr digitalisiert wird, noch mehr autoritäre Systeme sich politisch durchsetzen, dann kann man denken, naja, die jetzt an der Macht sind, wollen dadurch vielleicht ihre Macht erhalten, zu Ungunsten eben der breiten Bevölkerung. Also dort besteht im Grunde genommen die Veränderungsproblematik, die mit Hilfe der Pandemie irgendwie durchgezogen wird oder allmählich peu à peu zugunsten der großen Konzerne passiert.
Kann es dann passieren, also ich möchte noch mal so ein bisschen den Ausblick wagen, kann es dann ein Weg sein, noch mehr jetzt, also die Normopathie sich letztlich einfach, dass die sich weiterentwickelt und anpasst, dass das jetzt sozusagen das neue Normal wird, dass sozusagen alle Masken tragen müssen, dass Impfung der einzige Ausweg ist, dass das weltweit getrackt wird über Impf-ID und was weiß ich, Einreisekontrollen, ich darf nur noch reisen, wenn ich diese Impfung vorweise. Und damit noch mehr internationales Zusammenwachsen im Sinne von noch weiter, noch mehr, also diesen Weg weitergehen, oder kann ein Weg auch sein, dass Menschen sich jetzt in Inseln, in Gruppen zusammentun und sich austauschen, also so Bewusstheitsinseln entstehen, wo Menschen, die diesen bewussten Weg gehen, die da zwischen den Zeilen lesen, dass die sich informieren, austauschen, Gruppen bilden und daraus einen neuen Lebensweg gestalten, der abseits von dieser neuen Normopathie sich gestaltet. Wie sehen Sie das?
Also das haben Sie gut gesagt. Ich sehe das schon so ähnlich. Die Gefahr, dass sich das Totalitäre behaupten wird, mit ziemlicher Gewalt, ja, das sieht man ja jetzt schon, ne, dass Kritiker gar nicht mehr gehört werden, dass sie diffamiert werden, verfolgt werden, dass ein wirklich demokratischer Disput gar nicht mehr zugelassen wird. Also es scheint so zu sein, dass die Eliten politisch, medial, ökonomisch versuchen, ihre Möglichkeiten zu erweitern und zu retten. Und das wird die Front sein, ob die Mehrheit der Menschen Gefallen dran hat oder sich vielleicht sogar aufgehoben fühlt. Das halte ich ja gar nicht für so absurd bei der Vielzahl der Entfremdung, dass die Menschen wieder geführt sein wollen. Sie wollen gesagt kriegen, mach das, dann ist es gut, und dass sie nicht mehr selbst entscheiden müssen. Das habe ich ja in meiner Arbeit von Ost nach West festgestellt. Was ist eigentlich die Freiheit? Wir hatten von Ost nach West plötzlich äußere Freiheit. Wir konnten reisen, wir konnten freier uns versammeln und reden und lesen und kaufen und so weiter. Aber mir wurde sehr bald deutlich, dass das Nutzen dieser Freiheiten oft zu einem Missbrauch wird, gerade dadurch, wenn Menschen innerlich unfrei waren. Das heißt, wenn die gar nicht wissen, wer sie sind und was sie wollen, dann müssen sie ständig was Neues haben, dann müssen sie ständig reisen und kaufen und machen, weil sie im Äußeren dann suchen, was sie im Inneren nicht haben. Und da ist mir deutlich geworden, dass es mit dem Freiheitsbegriff im Westen gar nicht so gut bestellt ist, dass der oft falsch verstanden wird. Also, dass die äußere Freiheit betont wird, aber ohne den Menschen zu helfen, auch innerseelisch in dem Sinne frei zu sein, dass sie frei wirklich entscheiden, wer sie sind, was sie brauchen, was sie wollen und nicht das, was ihnen gesagt wird oder die Reklame vormacht und anpreist. Und es könnte sein, dass praktisch die Schwierigkeit, sich immer wieder entscheiden zu müssen, zurechtzufinden bei innerer Unfreiheit, dass die im Moment dahin kippt, dass Menschen geführt sein wollen, dass sie gesagt sein wollen, mach das und lass dich impfen, dann wird alles gut und so weiter, weil sie damit ihre eigene Unfreiheit gar nicht erleiden müssen, sondern sich jetzt im Grunde genommen überlassen einer illusionären Hoffnung auf ein besseres Leben oder ein wieder zu gewinnendes Leben im alten Sinne. Ja? Also die Gefahr sehe ich, das, was Sie dann als Alternative bieten, ist genau das, was ich auch als im Moment einzige Möglichkeit sehe, dass Menschen sich treffen, sich verbinden, innerlich austauschen, sich helfen, also wirklich eine überschaubare, wie ich das nenne, Beziehungskultur pflegen, um gegen diesen Trend dieses nur noch globalisierten, digitalisierten, des überwachten Lebens so gut es geht zu entkommen.
Also im Prinzip die eine Variante ist so die Fortführung weiterhin dieses inneren Konflikts, dieser inneren Spaltung und damit eigentlich einer inneren Unfreiheit, die ja irgendwo im Außen bisher gelebt wurde, aber eben falsch, oder eben die Auseinandersetzung genau damit und diese innere Freiheit letztlich im Kreise von Menschen, die auch auf diesem Weg sind, letztlich weiterzuentwickeln, um darüber dann wieder eine äußere Freiheit, was auch immer das, wie auch immer die genau aussieht, zu fördern.
Sehen Sie, im Moment ist doch schon die äußere Freiheit erheblich eingeengt. Also die meisten Menschen, mit denen ich jetzt zu tun habe, sind gewiss, dass sie im Moment nicht mehr das äußerlich sagen können, was sie denken. Sie erfahren oder befürchten entsprechende Nachteile oder Diffamierungen und so weiter. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisberges, dass man nicht mehr im Grunde genommen das wagt zu sagen, was man sonst so denkt und sagt. Die Menschen sind ja noch gar nicht dabei, wirklich bei sich im Sinne von, wer bin ich wirklich, wenn ich mich mal ablöse von dem, was die Gesellschaft will, was die Schule von mir wollte, was die Eltern erwartet haben, wie ich sein soll. Wenn ich endlich herausfinde, wer ich wirklich bin, was ich kann oder nicht kann, wo meine Möglichkeiten, meine Grenzen liegen. Das haben ja sehr viele Menschen gar nicht erfahren können, sondern leben dann angepasst in dem, was die Eltern, die Schule und die Gesellschaft ihnen vorschreibt. Und das ist ja einer der Gründe, weshalb Menschen krank werden, die ihr Innerstes, ihre innere Selbstexistenz in Konflikt sehen mit den Erwartungen, die an sie herangetragen wurden, wie sie sein sollen. Daran werden Menschen krank. Ich sage immer wieder, Gott sei Dank, weil sie dann eine Chance haben, wirklich mehr zu sich zu finden. Auch wenn das kein Ideal ist, dass man das einmal hundertprozentig könnte, dann kann man in einer pathologischen Gesellschaft nicht mehr existieren. Aber in der Tendenz kann man sich da freier machen, wirklich innerlich freier werden. Und wer diesen Weg geht, der stellt plötzlich fest, er muss gar nicht mehr so viel im Außen haben, so viel Anerkennung, so viel Reisemöglichkeiten, so viel Konsummöglichkeiten. Er braucht das gar nicht, weil er sich aussuchen kann, das passt zu mir und das nicht. Also er lebt bescheidener, aber nicht aus erzwungenen Gründen, sondern aus der inneren Bedürftigkeit. Wenn man mit sich identisch ist, braucht man nicht so viel, muss man nicht ständig mehr und größer und mehr erleben, als man braucht. Ja.
Da kommt mir gerade noch der Begriff Gesundheit nochmal ins Spiel. Wie würden Sie denn den Begriff Gesundheit definieren? Ist das Abwesenheit von Krankheit?
Ja, das ist eine einfache Formulierung. Ich würde sie so sehen, dass es eine Übereinstimmung gibt, wie ich innerlich wirklich bin, also mein wahres Selbst, meine wahre Identität, wie ich die auch sozial im Außen leben kann. Dass dieser Konflikt relativ gering ist. Also, dass ich wirklich erleben und erfahren kann, ich bin so und so, ich kann mich so und so zeigen und mich mitteilen und so verhalten und kann mich damit auseinandersetzen, ich werde verstanden und akzeptiert. Also dieser Konflikt zwischen dem eigentlichen Selbst, das oft eben verkümmert ist oder eben sich hat nicht entfalten können oder fehlentwickelt werden musste, und dem, was im sozialen Leben möglich ist. Ich habe in vielen Therapien die Erfahrung machen müssen, dass Menschen, die eben, weil sie depressiv waren und nicht mehr leben wollten, Ängste hatten, psychosomatische Symptome hatten und so, die plötzlich diesen Konflikt verstanden haben und begonnen haben, mehr zu sich zu finden. Wie bin ich wirklich? Also nicht so, wie die Eltern, die Lehrer, die Gesellschaft mich wollte. Und das allmählich gelernt haben, in dieser Richtung zu leben. Die haben plötzlich nicht mehr in ihr bisheriges soziales Leben, also bezogen auf Partnerschaft, auf Arbeit, auf politische, religiöse Meinung, das hat plötzlich gar nicht mehr so gepasst. Da haben sie gemerkt, das sind gestörte Verhältnisse gewesen, gestörte Partnerschaften, gestörte Arbeitsverhältnisse, gestörte Ideologien, politische, religiöse und so weiter. Und ist für viele sehr schwierig, dass sie sagen, ich lebe so echter, ehrlicher und gesünder, kann aber in der Gesellschaft damit nicht so gut zurechtkommen. Und man hat jetzt sozusagen den inneren Konflikt erkannt und muss ihn im Außen bestehen, dass man so viel leben kann, wie man möchte, also um ehrlich und authentisch zu sein, und aber auch so viel, wie sozial möglich ist, erlaubt wird, ohne dass man bekämpft wird, beschimpft wird, diffamiert wird. Daran kann man dann erneut wieder krank werden. Also es gibt viele Menschen, die nach einer erfolgreichen Therapie die Partnerschaft verändern oder eine neue Partnerschaft finden oder die Arbeit verändern, eine neue Arbeit finden, ihre politische, ideologische, religiöse Überzeugung aufgeben und korrigieren und eben so gestalten, wie sie wirklich zu ihnen, zu ihrer Identität passt.
Das haben Sie sehr schön geschildert. Da habe ich gerade eine große Identifikation mit gehabt, weil das ist letztlich ein Weg, den ich gegangen bin, durch diese Angst hindurch. Und letztlich befähigt mich das heute auch dazu, Gespräche zu führen wie diese, um auch anderen Menschen zu helfen, diesen Weg aufzuzeigen, dass es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn sich im Außen dann erstmal einiges ändert, weil eben halt, ja, wenn das falsche Leben dann mal sich zeigt und dann setzt halt ein Entwicklungsprozess ein, der dann aber ganz neue Möglichkeiten aufzeigt und gleichzeitig auch viele andere Menschen ja erreichen kann, denselben Weg zu gehen.
Schön. Ich Herr weiß Dr. nicht, wie ist bei mir, scheint gerade die Sonne hier rein.
Ja, die, ja.
Also
die kommt die
nicht übersehen und hinaus in die Natur.
Genau, das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Dr. Marz. Ja. Ich spüre auch bei mir die Sonne, die kommt noch von der anderen Seite, weil ich hier auf dem am Westufer bin. Ich glaube, wir haben eine schöne Runde gemacht. Es waren viele Sachen dabei, die ich aus Ihrem Buch identifiziert habe als Themen, über die ich gerne heute sprechen möchte. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit, das tolle Gespräch und ja, schicke Ihnen ganz liebe Grüße nach Deutschland.
Vielen Dank. Machen Sie es gut.
Dr. Marz, danke fürs Gespräch.
Ja. Ahoi. Ja.